An dem Tag hatte er beschlossen zu lernen für danach, damit sie ihn nie wieder dran kriegten, für nichts, was auch immer kommen sollte.
Das Krimi-Quartett, der Podcast über Krimis.
Liebe Krimi-Freunde, falls ihr heute im Hintergrund Züge vorbeirasen hört, bitten wir das zu entschuldigen. Das Häuschen neben der Bahntrasse, in das wir uns zurückgezogen haben, hat keinen Schallschutz, aber dafür eine sehr illustre Nachbarschaft. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Krimi-Quartetts. Ich bin Yvonne und ich begrüße meinen Mitpodcaster Stefan. Hallo Stefan.
Hallo Yvonne.
Für diese Folge hat uns Stefan ein recht wortkarges Werk mitgebracht. Stefan, worum geht's denn heute?
Das stimmt. Heute erwartet uns ein Werk, das bisweilen kurze Sätze hat.
Sätze, die dann schon fast in nur Ein-Wortsätze übergehen. Nicht nur
es sind
fast,
auch,
sondern
es
sie
sind
tun's.
Ein-Wortsätze und ich denke, wenn man hinter ein Wort einen Punkt macht, nennt man es trotzdem Satz.
Ein-Wortsatz, vollkommen korrekt.
Ich mach mal einen Aufschlag. Also es geht um Meier von Tommy Goertz, erschienen 2020 im Wilhelm Heine Verlag München. Der Kriminalroman hat karge 160 Seiten und kostet als Taschenbuch auch karge 11 Euro. Für Meier erhielt der Autor Tommy Goertz 2021 den Friedrich-Glauser-Preis. Ich habe diesen Roman ausgesucht, weil er mir empfohlen worden ist als ein ungewöhnlicher Krimi. Und ungewöhnliche Krimis suchen wir ja für unseren Podcast. Danke dafür an Ansgar Spree von Neunte Kunst aus Osnabrück, mein Komiker hier vor Ort. So, das war Werbung. Und jetzt kommen wir
Muss
zum...
Muss auch mal sein, machen wir sonst
ja
nie.
Das ist ja persönlich und ich kriege da nichts für. So, egal. So, oder auch richtig. Worum geht's? Meier saß 10 Jahre im Knast für einen Mord, den er nicht begangen hat. Verurteilt aufgrund von Indizien, untergeschoben. Doch das Gefängnis hat ihn nicht gebrochen, er hat überlebt und gelernt, seine Mitgefangenen genau studiert, sich Sachen abgeguckt und Kontakte geknüpft zur kriminellen Unterwelt. Das Gefängnis als Schule des Lebens und doch eine Zeit, die Meier nicht wiederbekommt. Als er entlassen wird, ist er auf sich allein gestellt und hat ein Ziel, ein neues, unauffälliges Leben und Rache, von langer Hand geplant. Nach und nach verschafft er sich Haus und Geld mit Methoden, die er in den letzten Jahren gelernt hat. Meier bleibt in Deckung und begegnet dem Mann wieder, der ihn damals eingesperrt hat. Soweit.
Ich möchte darauf hinweisen, dass du die Stilistik ja so ein bisschen übernommen hast aus dem Buch, ne?
Das färbte einfach ab. Ich konnte nicht anders.
Ich dachte mir. Ja, ich dachte mir schon. Sehr schön.
Ja, Yvonne, kurz und knapp. Ja. Was mochtest du an dem Buch?
Also ganz grundlegend mochte ich die Sicht auf die Welt durch die Augen eines Mannes, der 10 Jahre im Gefängnis gesessen hat. Und diese Sicht ist doch eine sehr viel düsterere, als wir sie haben. Ich fand auch die Reaktion seiner Umgebung auf ebenso eine Person, die sich zum Teil ja outet, zum Teil nicht, fand ich sehr spannend. Und die schnörkellose Sprache, die sich jeweils an die Umgebung anpasst, die fand ich auch sehr interessant. Wie war es bei dir, Stefan?
Ja, bei mir war es so, ich lieb ja kurze, lakonische Sätze und das ist gut durchgezogen und die passten gut zur Geschichte. Und ich mochte an dem Roman auch die sich langsam aufbauende Spannung. Und eben, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen ungewöhnlicher Blickwinkel aus der Sicht des Opfers, der dann ein Täter wird. Und was für einer, das spoilern wir vielleicht gar nicht mal. Da gucken wir mal.
Müssen wir, glaube ich, nicht mal. Nee, müssen nee. Wir, glaube ich, nicht, wenn wir drüber sprechen.
Nee, müssen wir nicht.
Fantastisch.
Und jetzt nochmal kurz und knapp, was hätte ich mir anders gewünscht? Also, Yvonne, wenn du jetzt das nochmal umschreiben könntest.
Selbstverständlich. Der Racheplan, auf den du ja auch schon eingegangen bist, der spielt sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr wenig bis gar keine Rolle, sodass man sich mindestens in der Hälfte des Buches, aber auch etwas darüber hinaus fragt, Moment, war da nicht noch irgendwas? Also es ist total interessant, was ich hier alles gerade lese, aber war da nicht noch irgendwas? Das war etwas seltsam. Andererseits hätte es tatsächlich von mir aus tatsächlich so bleiben können. Ich hätte diesen Racheplan gar nicht unbedingt gebraucht, weil die Planung und Durchführung, ist einfach mal ganz ehrlich, ergibt nur bedingt Sinn, oder? Ja. Das ist schon alles sehr konstruiert und ja, das ist halt so. Das klappt schon, das funktioniert schon. Okay.
Das lief sehr reibungslos, ja, diese Durchführung. Und ich fand es auch ein bisschen sehr gerafft, was wiederum zum Schreibstil passt. Aber ich fand es auch irgendwie
fand
cool.
Fand ich in Ordnung, aber.
Also
ja.
Ich fand's
also
cool.
Dass so gerafft also, war, fand ich auch sehr gut.
Ja, das war sehr schön. Also ja. Insofern, also so viel anderes hätte ich mir nicht gewünscht. Und ja, die Spannung ist tatsächlich so eine, die sich aufbaut. Ich habe mich zwischen New York gefragt, hä, jetzt kommt noch eine Land-WG da rein. Was soll die denn da? Muss er nicht langsam mal an seine Rache denken? Aber wir haben ja nur so roundabout 160 Seiten. Da habe ich gedacht, jetzt müsste aber langsam was kommen. Kommt aber, und das erinnerte mich so ein bisschen an den Bolero, dieses Stück von Maurice Ravel, das sich auch so bumm, 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 was sich so langsam aufbaut und in einem.
Ja, das Stück mag ich leider überhaupt nicht. Gut,
ja,
egal.
Genau, das hatten wir schon in der Vorbesprechung. Aber ich muss es ja sagen, weil es mich ja da einfach dran
selbstverständlich,
erinnert.
Selbstverständlich.
So, das, genau. Aber dass du das Stück nicht magst, hat ja nichts mit dem Roman zu tun.
Absolut nicht.
Also so richtig viel haben wir, glaube ich, jetzt gar nicht zu meckern.
Nö, und, also das Herz vom Roman ist wirklich interessant. Ich habe es gerne gelesen. Womit wir eigentlich schon in der Bewertung wären, in der Gesamtbewertung, ne?
Ja, bewerte mal eben.
Ich bewerte mal eben. Also grundlegend, auf dem Buch steht ja Kriminalroman.
Ja.
Da habe ich ein kleines Problem mit dieser Bezeichnung, weil es halt Erwartungen schürt, die das Buch so nicht wirklich erfüllen kann. Es ist halt kein Kriminalroman in dem Sinne, wie wir jetzt Kriminalroman eigentlich definieren würden. Mhm. Es ist eher noir. Mit dem Begriff Noir kann ihm leider auch nicht jeder was anfangen.
Ja,
ich weiß nicht so genau, wie man es bezeichnen soll. Vielleicht Krimi-Noir, Kriminal-Noir, irgendwie sowas. Das ist das eine, das ist aber auch nur ein kleines Problem. Empfehlenswert finde ich es für alle, die Interesse an Außenseitern haben und auch über Opfer der Gesellschaft was lesen wollen würden, die sich dann weiterentwickeln können.
Ja,
wie
war
es bei dir?
Ja, ich fand auch ein guter Krimi, jenseits des Mainstream. Also, was ich gesucht habe, mal was anderes, das habe ich hier gefunden. Und wer sich auf ungewöhnliche Perspektiven einlassen möchte, der ist hier gut aufgehoben. Das Label Kriminalroman finde ich auch ein bisschen seltsam, aber das ist, glaube ich, hat eher was mit Werbung zu tun und vielleicht hat der Autor
verkaufen
da auch
können und so.
Ganz andere Ideen gehabt, die dann nicht berücksichtigt worden sind. Vielleicht lässt sich Krimi-Noir-Erzählung verwenden, aber ich glaube nicht, dass das dann jemand kaufen will. Also außer vielleicht.
Es ist halt, wie du sagst, es ist wahrscheinlich ein Werbeding, beziehungsweise wirklich ein Labeling-Problem, dass wenn du was anderes als Kriminalroman draufschreibst, es sich wahrscheinlich nur noch halb so gut verkauft. Ist irgendwie auch schade drum, aber ja, naja.
Also empfehlenswert ist das Buch auf jeden Fall für Leute, die einen Krimi an einem Wochenende durchlesen wollen. Ich selber habe es ja in Vorbereitung auf dem Samstag komplett durchgelesen. Das ist ein bisschen sportlich, gebe ich zu. Aber an zwei Tagen so zwischendurch immer mal wieder so reingucken und lesen, da kriegt man die 160 Seiten ganz gut durch.
Auf jeden Fall.
So, und das hat ja den Vorteil gegenüber von Romanen, wo man so ein, zwei Wochen dran liest, je nachdem, was man so zu tun hat. Da kann es ja schon mal sein, dass man auch den Faden verliert, zumal wenn, wie bei skandinavischen Krimis, die Ermittlungen irgendwo hinführen, wo es dann auch völlig umsonst war und man wieder zurückkehrt und dafür lernt man, dass der Schnee fällt. Also so.
Und weiß ist und kalt.
Ich denke da an so einen Wallander, wo der aussteigt und den Schnee pinkelt und da habe ich mir gedacht, wozu das jetzt? Sowas fehlt hier?
Bin ich auch sehr dankbar für, ja.
Ja, genau. Also, ne, ungewöhnlicher Krimi, ungewöhnliche Perspektive, lässt sich flott durchlesen. Das wäre so der Grund,
wir
warum ich den für...
Wir haben diesmal kein Problem, dieses Buch zu empfehlen, wie beim letzten Mal.
Genau.
War ja auch ein dünnes Buch, ne? Müssen wir ja auch mal sagen.
War auch dünn.
Dann spielen wir jetzt Quartett, würde ich sagen. Was hast du denn Schönes mitgebracht?
Ja, wir spielen... wieder ein bisschen Quartett. Das machen wir ja so, wie was früher beim Quartett war. Und wir wählen Krimi-Kategorien aus. Und ich habe einfach mal 4 genommen, weil es ja auch kurz und knapp hier sein muss. Und das Krimi-Kriterium Nummer 1 oder die Krimi-Kategorie Nummer 1 ist der Body Count, was ja immer heißt, wie viele Leichen haben wir. Ich habe 2 Leichen gezählt, aber die eigentlich gar nicht zählen, weil sie gar nicht verursacht werden durch die Hauptperson oder etwas anderes und die eigentlich auch schon vorbei sind. Also nachdem er aus dem Knast rauskommt, gab es die ja schon.
Nee, innerhalb des Romans tauchen 2 Leichen tatsächlich auf.
Ja, das stimmt.
Also es sterben 2 Personen innerhalb der Erzählung. Unabhängig davon, ob da vorher schon was war.
Ach so. Mhm. Ja, der Vassili, meinst du den jetzt?
Mhm. Und dann der, über den wir nicht sprechen wollen?
Und der, über den
wir nicht sprechen. Weil wir das Ende nicht verraten wollen.
Genau. Jetzt weiß ich, wen du meinst. Ja, da haben wir ja 2 noch davor und jetzt nochmal 2. Aber trotzdem sind es dann 2, weil die anderen zählen ja nicht.
Ja, also innerhalb des Romans tauchen auf jeden Fall, also sie tauchen jetzt ja nicht vor unserer Nase auf, aber es sterben 2 Personen.
Ja, schön, dass das so eindeutig war.
Body Count. Du denkst an die davor, ich denke an die da drinnen. Irgendwann kommen wir schon auf die richtige Anzahl.
Genau, Body Count, 2 Leichen. Dann die Frage nach der Realitätsnähe. Also das Ganze spielt ja am Anfang, erstes Kapitel im Gefängnis. Danach begegnen wir dem im Gefängnis in Rückblenden, was ich auch sehr schön finde, dass das kein Gefängnisroman ist. Sowas lese ich nicht so gerne. Ich habe den Eindruck, es ist in einigen Punkten ganz nah an der Realität. So, in der Kombination insgesamt ist das natürlich sehr fiktiv. Und wenn wir an den Racheplan denken, würde ich sagen, ja, da haben wir so ein bisschen, wie heißt das bei Ocean 11? Wie heißen diese Dinge?
Heist.
Haben wir so einen leichten Heist mit einer Person.
Ja doch, tatsächlich, ja.
Ein leichter Heist-Faktor am Ende. Und das ist ja auch dann realitätsentfernt eher.
Ja, also ob das realitätsnah ist im Sinne von, ist die Umgebung, also zum Beispiel die Nachbarschaft und die WG, ist das realitätsnah? WG würde ich sagen, also ich habe jetzt keine WG-Erfahrung per se, sondern in einem Studentenwohnheim, wo man dann auch Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsbad hatte. Mm. Von daher habe ich dann nur bedingt eigene Erfahrung. Aber du hast ja Kleinstadterfahrung, Provinzerfahrung, Stefan? Stimmt das?
Ja, super. Jetzt sage ich aber nicht, wo die herkommt. Sonst kriege ich hier böse Briefe.
Nein,
ich habe während meines Studiums auch in einer WG gelebt, in 2 sogar. Und da würde ich sagen, das ist relativ nah dran. Mhm. So, also wir lesen ja nachher noch eine Szene vor vielleicht. Und dann, das ist schon sehr nah, finde ich. Das ist gut gemacht, ja.
Also, und das Provinzielle, so das hat sich auch echt angefühlt für dich.
Ja, auch die Nachbarschaft, würde ich sagen. Bisschen leicht übertrieben, aber es gibt auch Nachbarschaften, da denkst du, wenn du das so im Krimi schreibst, das ist übertrieben, aber in Wirklichkeit ist es
dann
auch so.
Wenn du das in eine Comedy übernehmen würdest, ne? Du müsstest nicht viel ändern.
Genau, also das fand ich schon, also gemischt, was Realitätsnähe angeht. Mal sehr nah dran und dann mal wieder ein bisschen sehr fiktiv. Ja. So. Ja. Okay, und dann habe ich hier eine Kategorie eingeführt, die heißt Umgebungsfaktor, habe ich mal in Anführungsstriche gesetzt. Das ist relativ und eine ganze Zeit lang konsequent negativ. Was ja nicht verwundert, wenn jemand aus dem Gefängnis kommt.
Würde ich sagen, die erste Hälfte auf jeden Fall. Aber sobald er in die WG einzieht, wird es schon positiv. Also einmal ist er da halt in einer sehr netten Umgebung. Die Studenten und er, die vertragen sich ja sehr gut. Dann lernt er neue Leute kennen, das ist auch positiv für ihn und mit denen versteht er sich auch wiederum gut.
Ja.
Und ab da geht's ja praktisch ständig bergauf für ihn.
Genau, eigentlich ist das so ein typischer mitten im zweiten Akt-Faktor, wo es diesen Wendepunkt gibt. Und ja, das stimmt. Also am Anfang ist es düster, auch da, wo er den kriminellen Vassili besucht, um ihm eine Nachricht aus dem Knast zu überbringen. Auch übrigens nicht stundenlang, sondern relativ knackig, aber sehr
das
eindrücklich.
Geht zügig.
sehr eindrückliche Szenenbeschreibung dort. Und ja, und was mir aufgefallen ist, können wir an dieser Stelle vielleicht bringen, sonst kriegen wir es gar nicht mehr rein. Die Figur Maya, die Hauptfigur, verändert sich ein bisschen. Also wir haben hier den klassischen Fall, dass sich eine Figur verändert. Das ist im Krimi ja auch nicht immer der Fall. Häufig auch, weil es eine Serie ist und man sich ja nicht in jeder Serienfolge verändern kann.
Ja, wir haben hier aber auch einen völlig anderen Fall. Hier geht's ja nicht darum, dass wir einen Ermittler haben, noch dazu vielleicht einen Serienermittler, der irgendeinen Kriminalfall ermittelt, sondern es geht halt um Meyer tatsächlich, um ihn als Person. Und wenn er sich dann nicht wenigstens ein bisschen verändern würde, das war meine Handy-Entschuldigung, fände ich das seltsam bei so einem Roman.
Ja.
Also er verändert sich ja jetzt nicht um 180 Grad, ne? Er ist ja jetzt nicht
Nein.
am Ende eine völlig andere Person. Ich habe das Gefühl, er wird ein bisschen offener. Vielleicht er nimmt das halt an, was er jetzt hat. Ja, die 10 Jahre sind verloren, das ist nun mal so. Damit muss er auch klarkommen, kommt da auch klar mit. Und er baut sich da heraus, aus der ganzen Scheiße praktisch, jetzt ein neues Leben. Und ich würde sagen, das hat er relativ erfolgreich getan. Sehr unkonventionell, nicht so, wie wir das machen würden, ne? Aber er hat da was aufgebaut bekommen.
Genau, und also ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Entwicklungsroman ist, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen too much.
Ja.
So, aber es ist für einen Krimi schon ungewöhnlich, dass sich eine Figur verändert. Also Jerry Gordon zum Beispiel, jetzt mal so ein Klassiker zu nehmen, der verändert sich ja null. Und hier haben wir aber deutlich mehr als null. Und wir hatten schon mal einen anderen Kurzkrimi, das war ja die Amsterdamer Novelle von Steinfest. Da verändert sich die Hauptfigur ja auch.
Genau, ja.
Und das haben wir hier
Damit
auch.
kann man es am ehesten vergleichen, ja.
Genau, das fand ich okay. Dann zur vierten Kategorie, zur Krimi-Kategorie, und zwar die Lebensratgeberqualität. Denn man erfährt doch eine ganze Menge übers Leben, wie man sich verhalten soll. Da kommen wir gleich noch drauf, wie man sich verhalten soll, was man so macht und wie man an Kohle kommt und so. Hat das nicht schon fast Lebensratgeberqualität? Und da habe ich die Bewertung 9 Pragmatiker mal reingeschrieben, weil das sehr praktisch ist alles.
Also eher 9 Verbrecher, oder nicht?
Ja.
Also klar, er hat einen pragmatischen Ansatz, musste ja auch haben. Ich meine, er hatte nichts, als er aus dem Gefängnis kam, ne? Nichts und
Wir hatten ja
niemanden wurde
nichts, genau.
wirklich.
Ja.
Ja, aber bei ihm stimmt's halt wirklich,
Bei ihm
also so
stimmt's
wirklich,
wirklich.
wirklich. Und wenn du da nicht einen gewissen pragmatischen Ansatz fährst, dann bist du halt sehr schnell einfach nicht mehr auf diesem Planeten.
Genau.
Was ich davon jetzt unbedingt was abgucken sollte, ist eine andere Frage. Gerade wenn man halt diese Lebenssituation so dicht hat, weiß ich nicht.
Ja, ist aber schon interessant, weil Lebensratgeber gehen ja immer so auf Optimierung und Achtsamkeit. Wäre vielleicht ein anderer Lebensratgeber. Wobei wir dann da bei dem Thema fast schon bei dem Roman Achtsam Morden sind, wo ja die Hauptfigur, der Rechtsanwalt, sich ja auch sehr pragmatisch Dinge aus Lebensratgebern sogar ausleiht und die sehr eigenwillig interpretiert.
Ich glaube, wir hatten es eine Pervertierung genannt.
Eine Pervertierung. Sehr schön. Ja. Genau. Aber ganz so stark Lebensratgeber ist es hier nicht.
Also sagen wir so, wir sollten jetzt dieses Buch nicht unbedingt als Lebensratgeberquelle anpreisen. Das wäre etwas seltsam.
Ja, also wenn man das statt Kriminalroman draufgeschrieben hätte, Lebensratgeberquelle, dann wäre, glaube ich, in den Kommentaren etwas anderes noch zu lesen gewesen.
Und ich weiß nicht, ob er dann dafür noch einen Preis gekriegt hätte.
Nein, da gibt's auch, ich glaube, für Lebensratgeber gibt es keine Preise. Da bietet
Ja,
sich,
Sachbuchpreise gibt es doch bestimmt irgendwas.
ja, das kann sein. Aber ich glaube, das in einen Krimi zu kleiden, ist schon eine gute Idee. Da gibt es immerhin Preise.
Das stimmt, das stimmt. Ach
Das
ja.
war unser Quartett.
Heute mal etwas sehr weird. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in den Deep Dive. Und wir hatten schon in dem einen oder anderen Satz darauf hingewiesen, Meyer hat Interaktion mit diversen Menschen, nachdem er aus dem Gefängnis kommt. die sind ihm alle mal mehr, mal weniger recht, diese Interaktion. Und das merkt man auch tatsächlich in der Sprache. Und das ist super spannend. Deswegen reden wir heute mal ein bisschen über Interaktion und über Sprache in diesem Roman. Und da haben wir uns ein paar Zitate rausgesucht. Die werden wir kurz vorlesen und uns dann drüber unterhalten, was hat das mit uns gemacht? Oder mit dem Roman.
Oder beiden. Ja.
Oder beiden.
Und wir fangen an mit einer Gegenüberstellung oder einer Differenzierung, wie man sich unter Menschen bewegen soll. Und aus dem Knast heraus, 8 Jahre, hat er gelernt, dass es hilfreich sein kann, unauffällig zu sein, aber man muss auch gucken, dass man nicht zu unauffällig ist. Und daraus entwickelt Meyer, die Hauptfigur, eine Art Begriffsbildung, würde ich es mal sagen, wie man es vielleicht von wissenschaftlichen Begriffsbildungen kennt, aber auf eine ganz andere Art und Weise.
Fast schon eine Anweisung für sich selber, wie er sich, also eine Art Verhaltenskodex fürs Gefängnis.
Ja. Genau, es ist eine Art Anweisung zum Unauffälligsein, aber eben auch nicht zu unauffällig.
Durftest nie auffallen. Das hatte Meyer in den ersten 2 Jahren gelernt. Bist du unauffällig, also machst du dich unauffällig, fällst du auf. Aber bist du auffällig, fällst du auch sofort auf, Logo, und wirst Opfer. Bist du aber leicht auffällig, verträglich auffällig, gar sympathisch auffällig, fast unauffällig auffällig, immer knapp neben der Norm, also irgendwie etwas Besonderes, ohne es sein zu wollen, anders als alle anderen, dann bist du zwar auch auffällig, aber positiv.
Ja, hier ist diese Varianten von auffällig, unauffällig, das zieht sich so ein bisschen durch das Buch durch und zeigt eben, dass er seine Lektion im Gefängnis gelernt hat und wieder, wie jeder von uns, der seine Lektion so gelernt hat, wendet das dann auf die verschiedenen Bereiche an, vor allem wenn wir mit anderen zusammen sind und kommunizieren.
Und da er ja tatsächlich nicht auffallen will, auch später nicht, ist es ganz interessant, dass das ja nochmal wiederkommt, wenn er dann mit der Nachbarschaft in Austausch gehen muss, weil sie sich ihm halt aufdrängt, das eigentlich nicht will und dann überlegt, ja scheiße, was mache ich denn jetzt? Eigentlich habe ich gar keinen Bock da drauf. Und eigentlich kann es mir auch gefährlich werden. Aber andererseits, wenn ich jetzt hier überhaupt nicht interagiere, dann falle ich natürlich auf. Also exakt das, was ich im Gefängnis gelernt habe, was ich nicht möchte. Was mache ich jetzt? Muss ich mit denen jetzt in Interaktion bleiben? Muss ich die beauftragen mit irgendwas? Möchte ich eigentlich auch nicht? In mein Haus möchte ich die auch nicht lassen, aber jetzt sind sie schon mal da. Und da sind wir dann schon bei der nächsten Szene im Grunde.
Bei der nächsten Szene, eindeutig. Also hier muss man sagen, Meyer hat sich dann ein Haus zur Miete zurechtgemacht, ziemlich runtergekommen, in der Nähe einer Bahntrasse, die dauernd vorbeifährt. Das ist ja so eine Art Vorort, komplett verlassen. Und er will ja unauffällig sein. Und deswegen zieht er da ein und denkt jetzt auch, bis auf den Nachbarn zur Linken, glaube ich, mit seiner komischen Frau, die seltsam sind und ihn auch ansprechen, wo er sich dann aber noch geschickt rausziehen kann. Erfährt etwas, aber erzählt nichts über sich. Da kann er schön unauffällig bleiben, bis es eben dann eines Tages an der Tür klopft und er denkt zunächst, boah, das könnte jetzt die Polizei sein, das passt mir gar nicht. Tatsächlich ist es aber anders.
Guten Morgen, ich bin der, und schon setzte er wie selbstverständlich seinen Fuß auf die Schwelle, unmissverständlich bedeutend, ich trete jetzt ein. Also doch Polizei? Schorsch, also doch keine Polizei? Ich bin von drüben aus der 56. Ein Nachbar also. Er forderte Meyers Hand. Und dann etwas später hatten wir noch den Bereich. Komm da rein, Hans, rief ihm der Schorsch zu, machte einen Schritt nach vorn hinein. Meyer hatte keine Chance, wollte die Nachbarn auch nicht brüskieren, also musste er ihr Spiel mitspielen. Das ist schon wirklich übergriffig und unverschämt, muss ich mal so sagen.
Genau, hier haben wir so ein bisschen, genau, die Nachbarn kommen, zwei Nachbarn melden sich, sind jetzt nochmal die Szene, und stehen schon fast drin in der Wohnung, beziehungsweise sind schon in der Wohnung, gucken sich auch um, und Meyer überlegt, ist ein bisschen perplex, eigentlich wollte er ja nun überhaupt nicht mit irgendjemandem Kontakt haben, aber hier muss er quasi Kontakt haben und überlegt, was er macht und tut. Und das zeigt sich in den Dialogen ganz gut. Und die Dialoge sind hier gar nicht so wie typisch mit Anführungsstriche und sagte er und entgegnete er so, sondern die sind eingebaut und dadurch wirkt das Ganze sehr, sehr eng, ne?
So. Man muss immer mitdenken, habe ich jetzt gerade ein Stückchen Dialog vor mir? Wobei ich muss sagen, ich hatte damit keine Probleme.
Ich
Man
auch
kann
nicht.
Das sehr, sehr gut erkennen.
Genau, tatsächlich. Aber sprachlich ist es so, es wird ein kleines Stück Dialog. Dann haben wir eine kurze Innenansicht, wie Maya jetzt überlegt und denkt. Und dann haben wir vielleicht auch nochmal den Erzähler, der dann doch nicht der Maya ist, und nochmal einen draufsetzt. Und dann gibt es schon wieder einen Dialog. Das ist sehr dynamisch und sehr, sehr kurze Sätze,
wie
immer.
Ich hoffe, ich habe es beim Lesen auch so hingekriegt, genau, dass man das so ein bisschen raushören kann, was der Dialogfetzen ist, der tatsächliche.
Ja. Genau, das macht der Autor, der macht das sehr, der Tommy Goertz, der macht das sehr exakt und baut das gut aufeinander. Also es klingt ein bisschen so, als ob er da länger dran gefeilt hat. Auch kann man ja bei 160 Seiten nochmal machen. Und, ne, also das ist dann, ja, ne, also weil wir reden ja auch über etwas, was einen Preis bekommen hat, und dann fragen wir uns ja auch, ist der berechtigt oder woran kann das gelegen haben, und alle haben sich dann auf diese Sprache bezogen, und das ist gut so zusammengebaut.
Genau, was im weiteren Verlauf zumindest mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Dialoge hier mit den Nachbarn zumindest relativ kurz bleiben.
Ja.
Also wir kennen das ja alle aus unserem Alltag, ne? Es gibt Leute, mit denen unterhalten wir uns gerne, es gibt Leute, mit denen unterhalten wir uns nicht so gerne. Und entsprechend passen wir dann natürlich auch unsere Sprache, unsere Art zu sprechen, unsere Dialogführung im Allgemeinen an. Und bei Leuten, mit denen wir gerne reden, da reden wir dann natürlich auch gerne ausführlich, in vollständigen Sätzen, nicht in Einwortsätzen, und fragen nach und so weiter und so fort. Und man merkt total, er hat keinen Bock auf die Leute.
Ja, und deswegen ist es auch alles kurz und knapp, aber hilft ihm ja nichts, denn schon Tage später kommt ja der Nachbar Kleinknecht und spannt ihn zur Arbeit ein, nur mal eben Schrank abholen, was ja auch ewig dauert und auch noch weitere Sachen mit sich bringt. Und da ist Meyers Reaktion auf unauffällig zu sein, ist, er macht einfach mit, weil das so, es wäre auffälliger gewesen zu sagen, nein, mache ich nicht, weil dann hätten sich alle über den komischen Kauz unterhalten, und so ist die Nettigkeit das Unauffällige, was ihm aber auch nicht wirklich hilft. Ja.
Außerdem hat der Nachbar ihn ja direkt aus dem Bett geklingelt. Da sind wir alle noch nicht ganz dabei und können wahrscheinlich nicht so schnell reagieren, dass wir sagen, sag mal, geht's noch? Es ist morgens 8. Wie du siehst, komme ich gerade aus dem Bett. Nein, werden wir jetzt nicht tun.
Ja, genau. Und Meyer versucht ja, seine Strategie auffällig, unauffällig, die er aus dem Knast gelernt hat, zu übertragen ins Leben. Aber das Leben ist eben so, dass der Nachbar dann morgens ganz früh klingelt und dann ist sein ganzes Schema hinüber, ne? Also er muss dann auch improvisieren, macht mit und ja, das macht einen Teil des Witzes, also Witz ist nicht das richtige Wort, aber das Interessante an diesem Roman aus, dass er immer so trotzdem interagieren muss und auch improvisieren muss, weil nicht so ist, wie er sich das gedacht hat.
Aber wirklich
auch
gar
das Dörfchen,
nichts, ne?
Gar nichts, ja. Auch das Dörfchen, wo er wohnt, entpuppt sich ja doch als etwas, wo viel mehr Leben drin ist, als man, wenn man so durchfährt, so denkt.
Also, und auch viel mehr Interesse.
Ja,
an ihm, als neue Person. Nicht, dass man das nicht vorher hätte selber mal auf die Idee kommen können, wenn man da in so ein kleines Kaff kommt, neue Person, direkt an der Bahntrasse, was kein normaler Mensch machen würde, weil dir einfach irgendwann mal das Haus über dem Kopf zusammenbrechen wird, höchstwahrscheinlich. Natürlich bist du da neugierig als dort lebende Person in einem, keine Ahnung, 50-Seelen-Dörfchen oder so.
Ja, aber ich hätte auch gedacht, dass die den in Ruhe lassen und so. Das stimmt. Aber was dann nicht passiert, und das halte ich auch für realistisch. Also er überlegt zwischendurch, Mensch, da hätte ich doch besser in so einen hohen Wohnblock gezogen, oben links, 11. Stock. Da wäre ich wahrscheinlich viel viel mehr in Ruhe gelassen worden.
Absolut.
Was ich bestätigen kann. Also in Häusern mit mehreren Etagen habe ich auch mal gewohnt. Also es war jetzt kein hoher Wohnblock, aber es waren irgendwie 8 oder 10 Familien. Da hat man sich kaum gekannt. Ist aber auch ein bisschen natürlich von einem selber abhängig. Aber hier kann er sich ja nicht wehren, weil die Nachbarn plötzlich da vor der Tür stehen und das ist
Vor der
typisch so ein
Tür, in
bisschen.
der Tür und im Wohnzimmer. Das ist
Ja,
wirklich
und
der
kommen auch
Wahnsinn.
gern nochmal gerne durch die Hintertür rein. Anderes Thema, aber ja.
Dass die einen Schlüssel haben, ich war schockiert.
Ja. Jetzt spoilern wir aber richtig schon hier.
Das macht ja nichts.
Genau, aber sehr schön lebendige Szene, hat mir gut gefallen und hat mich auch
Bist sehr
vergessen lassen, dass noch
aufgeregt.
kein Mord passiert ist und so.
Ja, die Morde waren ja vorher schon passiert, genau. Ja.
Genau. Gut, dann kommen wir jetzt zu einer anderen Begegnung, weil wir ja gerade beim Thema sind, Begegnung mit anderen Menschen und sein Versuch, auffällig und unauffällig zu bleiben und was das mit der Sprache macht. Und Meier trifft an einer Tankstelle auf den Matze und hilft ihm, sein Auto zu reparieren, wird von Meier ist zu Fuß unterwegs und wird mitgenommen und kann dann dort auf einem Landbauernhof sozusagen übernachten und begegnet einer WG und kommt da jetzt auch mit mehreren Menschen in Kontakt, als Knasti sozusagen. Und da haben wir mal eine Szene rausgesucht, wo er dann übernachtet hat, morgens die Treppe runterkommt und trifft auf die versammelte WG-Mannschaft, die beim Frühstücken ist. Und das ist auch sehr schön. Und wir achten jetzt mal so ein bisschen auf die Dialoge, die sind diesmal nicht eingebaut. Und was passiert eigentlich da mit der Begegnung? Und das lesen wir auch mal eben vor. Hast du oben geschlafen, unterm Dach? Ja, wo die Matratze liegt. Ist für Matzes Gäste. Wo kommst du her? Tina hatte das gefragt. Aus dem Knast. Die drei sahen ihn an, neugierig, nicht erschrocken. Sie hatten ihren ersten Eindruck schon und der war positiv. Vertrauen erwecken. Und der erste Eindruck zählt. You never get a second chance to make the first impression. Knast? Ja, aus dem Knast. Wie lange hast du gesessen? 10 Monate? Jahre. Wegen was? Angeblich Mord. Angeblich, weil die es gesagt haben und ich's nicht war. Wie das? Sie konnten es beweisen. Sie konnten beweisen, dass du es warst, richtig. Aber du warst es nicht, richtig. Kannst du es beweisen? Dann hätte ich nicht gesessen. Und warum sollen wir das glauben? Ganz schön forscht die drei. Sehr direkt, fast frech, gefiel ihm. Da habe ich auch nicht drum gebeten. Verlasst euch auf euer Gefühl. Und wenn ich gehen soll, sagt es, dann gehe ich. Weiß Matze davon? Ja. Jetzt Frühstück erstmal. Wenn du kein Müsli magst, Brot ist im Schrank, Zeug drauf im Kühlschrank. Obst drüben in der Schale, Besteck in der Schublade. Bedien dich einfach.
Finde ich eine sehr schöne Szene. Und auch
Ja, ne?
ein kompletter Gegenentwurf zu dem, was wir vorher hatten. Hier ist er ja praktisch reingekommen in diese neue Umgebung, wurde aber eingeladen. In die andere Umgebung ist er ja gar nicht eingeladen worden, er ist einfach hingegangen, weil er dachte, passt schon.
Ja. Und er hatte sich auch entschieden, das mitzumachen. Er hätte ja auch runterkommen können, die beim Frühstück sehen und sagen, ich gehe. Also
Er
er
hätte
hat
Matze
sich.
auch gar nicht ansprechen brauchen, er hätte ihm nicht helfen brauchen.
Genau,
Das hat er ja im.
er lässt sich drauf ein. Das hat ja mit seinem Plan, neues Leben und Rache nehmen, so gar nichts zu tun gehabt. Und seltsamerweise entwickelt sich daraus ja was. Vielleicht auch so ein Lebensprinzip. Könnte man den Lebensratgeber mit aufnehmen. Wenn du dich auf Menschen einlässt, passiert etwas und du kommst deinem Ziel sogar näher.
Richtig, und das hat er dann auch verstanden. Das wird so im Buch jetzt nie aktiv gesagt, was ich auch gut so finde, weil man es auch so versteht. Er hat das auf jeden Fall verstanden, dass er sich nicht einfach nur zurückziehen kann. Er muss halt auch wirklich aktiv werden und mit Leuten interagieren. Das nützt ja alles nichts. Und da kann ihm halt auch so eine Studententruppe durchaus helfen, die ein großes Grundstück haben, was er später noch brauchen wird, was er zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht weiß.
Genau, nochmal auf die Sprache zurückzukommen. Man hat bei den Dialogen gesehen, die waren immer so, er spricht, sie spricht, er spricht, sie spricht oder unterschiedlich auch. Ist auch egal, wer was sagt, musste man nicht
Ja,
sagen,
völlig.
sagte Tina, sagte
Nee,
Georg
völlig
und
egal.
darauf erwiderte Peter. Das muss man gar nicht haben. Das kann man so untereinander packen, wieder nicht, in Anführungsstriche, um das nochmal zu sagen, weil man es ja hier im Podcast nicht sieht. Und das ist ja sehr munter, sehr, sehr gut der Dialog aufgebaut, gefällt mir richtig gut. Ganz kurz, ganz knapp und trotzdem kriegt man ein Gefühl dafür, wie es da vor sich geht, wie die miteinander sprechen und über die Atmosphäre. Dann kommt noch das Müsli dazu und so. Und schon hat man das Gefühl, oh, man weiß jetzt so, da sitzen wir jetzt in so einer typischen Land-WG und gleich kommt noch jemand mit der Hafermilch um die Ecke.
Ja, die steht im Kühlschrank
Die steht
natürlich,
natürlich im
ganz
Kühlschrank,
klar.
klar, natürlich. Ja, also das ist gut gemacht, schön geschrieben und ja, zeigt eine neue Seite an Meyer und zeigt auch, dass sich die Welt so ein wenig verändert. Es ist also ab Mitte, ne? Wir sind jetzt hier auf Seite, fast schon auf
Etwas
Seite
drüber,
100,
ja.
etwas drüber schon so drüber, ja. Wir kommen so langsam zum Showdown und zum letzten Akt.
Ja, wir müssen ja erstmal den Racheplan jetzt
Den
aufbauen,
Racheplan, genau.
uns
Und
ausdenken.
dabei hilft ihm ein neuer Geschäftspartner namens Djokovic. Der macht in Gebrauchtwagen, aber wie wir gleich erkennen werden oder schnell erkennen werden, da geht es nicht immer drum. Es geht eher darum, Wagen zu besorgen oder Schilder zu besorgen und. Und da sind
Allgemein
wir
Dinge zu
dann,
besorgen, ne?
Dinge zu besorgen. Ja, was machen Sie denn so? Ich besorge Dinge. So, wie ich bin
Naja,
Sachensucher bei
Handel, so wie
Pip.
er ja selber auch sagt, über sich selber, ne, Meier?
Ja,
Was arbeiten Sie so? Na, Handel, Im- und
Handel,
Export, okay.
Import, Export, da weiß man immer schon, das ist natürlich ganz legal, ja.
Bin viel am Telefon, aha, okay.
Ja, und auf Seite 132, also von 160 Seiten, das muss man auch so sehen, da wird es jetzt auch konkreter, was den Racheplan angeht. Da spielen Autos eine Rolle und wie man die kurzschließen kann und wie man da rankommt. Und das ist interessant, weil Djokovic, mit dem hat er sich so ein bisschen angefreundet, wenn auch auf so eine typische Männerart angefreundet. Und da sagt der Djokovic, als er dann das zweite Mal bei ihm war, da kann ich dir eine Geschichte erzählen. Und das ist sehr schön, das ist konspirativ. Die Story ist ein bisschen länger, lebhafter Dialog und so. Vielleicht können wir da nochmal eben kurz reinhören. Das mit dem Bestellen. Kann ich dir eine Geschichte erzählen? Erzähl. Ist schon lange her. War in den 90ern. Ein Kumpel von mir damals in Bayreuth. Und? Bier? Wart ab, gib mir eins. Sie rissen die Dosen auf und tranken. War mit einer Tschechin verheiratet. Deren Eltern hatten sich im BMW bestellt. Der stand dann nagelneu und blitzblank 2 Tage vor der Haustür. Prag. War eine Seitenstraße. Da spielten ein paar Kinder Fußball, kickten so rum und wie es der Teufel will, bolzt eins der Kinder den Ball gegen den Seitenspiegel. Prost. Prost. Und pling, fällt das Glas raus. Scheiße. Nee, gar nicht. War sogar gut. Denn hinter dem Spiegel im Gehäuse, weißt du, was da war? Ich ahne es. Ja. Neue Papiere auf einem anderen Namen und die Wagenschlüssel. Der Wagen war quasi schon von den Schiebern bestellt. Der stand nur da zur Abholung. Irgendwann wären die gekommen, die nächsten Tage, wahrscheinlich nachts, Seitenspiegel auf, Schlüssel raus und weg. Und wären über jede Grenze gekommen mit den Papieren. Respekt. Nagelneuer Wagen, Fabrik neu, ja. Heißt, die haben bei BMW ihre Mittelsmänner gehabt. Sieht ganz so aus. Zumindest irgendwo in der Handelskette. Weiß man nicht. Und was haben die dann gemacht? Die Eltern, meine ich. Und so weiter und so fort. Sehr konspirativ. Schon fast Fachgespräch
Ja,
untergangen.
tatsächlich, ja. Aber halt
Aber
auch
somit.
interessiert, ne? Sehr
Ja.
interessiert auch von Meyers Seite aus, hätte er bei den anderen Nachbarn nie gemacht, dass er dann so
Genau.
nachgefragt hätte. Und er will von denen ja eigentlich überhaupt gar nichts wissen. Er will auch nicht wissen, wo dieser komische Schrank herkommt. Er will auch mit dem, was in dem Schrank ist, dann im Prinzip nichts mehr zu tun haben.
Ja,
Aber
aber
hier
hier
super
anders.
interessiert.
Ja, natürlich bringt ihm das auch seinem Racheplan etwas näher als so ein blöder Schrank aus der Nachbarschaft.
Ja, das weiß er ja noch nicht. Außerdem,
Genau.
das, was in dem Schrank ist, hätte er ja theoretisch verwenden können, wäre halt sehr dumm gewesen, ist ihm ja auch aufgefallen.
Genau. Ja, aber das ist doch sehr schön, ne? Also ein längerer, lebhafterer Dialog, wo man sich noch zuprostet und das Ganze weniger lakonisch als ansonsten.
Ja, eigentlich gar nicht lakonisch, ne? Das ist halt so ein typisches Männergespräch, wie ich das auch schon und du ja bestimmt
Ja,
auch schon tausendmal gehört oder selbst
Bierschrauber,
geführt
so,
hast.
ne?
Ihr Schrauber, genau, sowas in der Richtung. Nee, aber von meinem Papa kenne ich das halt auch, solche Gespräche, wenn er mit irgendwie Kumpels redet, du redest halt einfach anders, das haben wir ja im Vorgespräch auch schon gesagt, du redest anders mit unterschiedlichen Menschen und mit einem Kumpel redest du als Mann halt anders als mit deiner Tochter zum Beispiel oder mit
Genau,
einer
und
Podcast-Partnerin.
ja.
Völlig unterschiedliche Gespräche, andere Art, die Gespräche zu führen, andere Wortwahl teilweise auch.
Genau, was natürlich auch von den Themen abhängig ist und so weiter und so fort. Und hier haben wir nochmal was anderes als in der Land-WG, von den Dialogen her und so weiter, aber sehr gut gemacht und sehr auffällig. Und findet man jetzt nochmal im Vergleich zu dem Mainstream-Krimi, findet man sonst so nicht wieder. Da läuft der Detektiv rum, fragt immer das Gleiche. Also jetzt typisch Wallander, da ändert sich im Sprachstil fast gar nichts.
Was eigentlich seltsam ist, ne? Das ist ja nun wirklich, wie wir gerade festgestellt haben, nicht realitätsgetreu. Man redet nun mal unterschiedlich, es ist halt so.
Ja. Also manchmal wird ja empfohlen, man soll, wenn man Dialoge schreibt, so schreiben, wie es in der wirklichen Realität ist, auch mit Dialekt und so. Und dann kriegt man das aber alles wieder rauslektoriert, weil das weiß ich auch nicht, zu auffällig ist.
Ja, tatsächlich, es stört. Also es ist halt einfach kein Mainstream, hatten wir ja auch schon festgestellt gerade. Und es kommt halt drauf an, was du willst. Willst du für den Mainstream schreiben, dann schreibst du halt so, wie es der Mainstream will. Ich finde es aber nichtsdestotrotz spannend, sich dann mal bei zum Beispiel Tommy Görtz zu bedienen und einfach in Szenen, in denen es passt, so eine lakonische Sprache zu verwenden. Und es passt definitiv, man wird solche Szenen finden.
Ja, und Lakonie an sich passt ja gut zum Noir-Stil. Da wird ja auch nicht so stundenlang erzählt, ne? Wenn er keine Opern erzählt oder stundenlang über italienische Gerichte in italienischen Vorstädten. So, ne? So, dieser typische Urlaubskrimi. Hammer, hammer hier nicht. Und auch zu Recht und Gott sei Dank nicht. Es wird lebendiger im Dialog und es wird ja auch lebendiger in der Geschichte, weil jetzt tatsächlich geht es nochmal rund, jetzt geht's Schlag auf Schlag und die Rache kann kalt serviert und süß gegessen werden oder wie auch immer das Sprichwort heißt.
Es klingt auf jeden Fall so, als würde es passen. Es passt auf jeden Fall zur Geschichte und zu Meyer, der sich ja dann lächelnd aus dem Roman verabschiedet. Allerdings nicht aus Meyers Sicht, sondern es war in irgendjemand anderes Sicht. Aber wir haben ja hier einen allwissenden Erzähler. Von daher bekommen wir ja auch zumindest zum Ende hin andere Perspektiven präsentiert. Und aus einer solchen anderen Perspektive habe ich noch einen Abschlusssatz mitgebracht. Und ich würde
Wunderbar.
sagen, wir sind am Abschluss.
Ja,
Wir
der
sind am
Abschlusssatz,
Abschließen.
meine Damen und
Gut,
Herren,
dann schließen wir ab.
der Abschlusssatz, bitte.
Wir schließen ab mit folgenden, es sind sogar zwei Sätze. Gegen die Lüge hat die Wahrheit keine Chance, weil die Lüge stimmig ist, die Wahrheit oft voller Widersprüche. Oder anders gesagt, hin und wieder sollte man vielleicht noch ein zweites Mal hingucken, wenn es alles zu logisch und zu klar zu sein scheint.
Ja, sehr schön, da schließt sich der Kreis.
Genau.
Das ist auch immer gut, wenn ein Buch am Ende nochmal auf den Anfang kommt. Ja. Also insgesamt ein sehr rundes Buch, ein Nicht-Mainstream-Buch, um das jetzt nochmal so zusammenzufassen, mit sehr gut und ich finde sehr gewählt eingesetzter Sprache, die sich auch ein wenig verändert, nicht viel, aber sich ein wenig verändert, sich den Ereignissen ein wenig anpasst, wie man sich auch Menschen anpasst. Und eigentlich wird dieses Ich bin auffällig oder unauffällig, wird immer mehr aufgelöst, weil er
Ja, es
immer
wird
mehr
komplett dekonstruiert, ne?
dekonstruiert, es wird authentischer. Und er kann es
Ja.
auch, weil er Sicherheit gewinnt. Inzwischen hat er auch ein bisschen Geld besorgt. Das sind noch ein anderes Thema in dem
Be
Buch.
be besorgt, ja.
Naja,
Also es ist halt
er
kein
hat's.
Lebensratgeber, wir hatten es ja gerade schon
Nein,
gesagt.
das
Man
Geld hat
sollte
er ja
das
auch.
nicht machen.
Das Geld hat er gefunden, bevor es jemand vermisst hat.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
So, ne, das nennt man ja dann auch manchmal anders. Und ja, aber es ist auch eine kleine Ganoven-Geschichte. Aber mir hat es gut gefallen.
Ja,
War
das
sehr
kann ich
schön.
bestätigen.
Ja, Meyer, eindeutig eine Empfehlung. Auch nochmal, was Sprache angeht, was Konstruktion des Buches angeht. Wir sind begeistert.
Und man kann sich, wenn man selber schreibt, auch durchaus das eine oder andere abgucken für passende Szenen.
Ja, das habe ich auch mir schon gedacht und mir schon die ein oder andere notiert.
Dachte ich mir schon. Für dich passt das ja noch sehr viel besser als für mich. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für heute?
Sind wir durch?
Sind wir durch für heute? Sehr schön.
Und beim nächsten Mal machen wir einen anderen Krimi. Da sage ich mal zu unseren Hörerinnen und Hörern, seid gespannt, was dann kommt.
Genau, wir sind es auch. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Habt eine gute Zeit.
Wenn euch das Krimi-Quartett gefallen hat, bewertet uns bitte auf Spotify, Apple Podcasts oder Amazon Music Podcasts. Eure Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.